Halleluja, Halleluja. Es ist wieder ein Tag im Monat Mai, diesem Wonnemonat. Also ich mag den Monat Mai, das ist ein ganz besonderer Monat. So es ist Frühling, alles sprießt, alles geht auf und so weiter. Und das ist auch, was Gott will, dass wir aufgehen in seine Herrlichkeit. Mein Thema heute ist, glaube an Gottes Zusagen, was er versprochen hat. Ein Mann, ein Wort, Gott ist ein Gott, der spricht und er sagt, ja, so ist es und er bleibt treu bis in alle Ewigkeit. Halleluja. Lieber Heiland, ich segne auch die Menschen, die jetzt irgendwo in Deutschland dein Wort jetzt im Internet hören. Egal, ob es von uns ist oder von jemand anders ist. Wichtig ist, dass es dein Wort ist und dein Wort kommt nicht leer zurück. Danke, Herr Jesus, dass du mitten unter uns bist. Das Licht und die Kerze brennt jetzt und so weiter. Wir sind im Geist miteinander verbunden. Wir glauben an die Gegenwart des Heiligen Geistes. In der Bibel heißt es, wo zwei oder drei irgendwo versammelt sind, da ist Gott gegenwärtig. Und wir sind hier in der Gegenwart Gottes. Wir sind versammelt in seiner Herrlichkeit, in seiner Verheißung, unter seinem Wort, unter seinem Befehl, unter seinem Segen. Und was will ich mehr? Gott ist da. Gott ist da, wo ich bin. Und so weiter, dieses Ich bin. Er ist das Licht, er ist das, die Welt, er ist das Universum, er ist das alles, was wir brauchen. So, Gottes Zusagen bleiben, was er versprochen hat, das bleibt. Gott ist zuverlässig, er ist sicher. Die größte, höchste Sicherheit ist, was wir in Gott haben. Gott sagt, und das ist die Wahrheit, und deshalb, was er sagt, was er verspricht, das geht in Erfüllung. Ich werde ganz kurz zum Einstieg zuerst einmal, in der Bibel gibt es ein bestimmtes Wort, Amen oder wahrlich. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, oder Amen, Amen, ich sage euch. Es ist wahrlich, im Alten Testament kommt es nur paar Mal vor, also 14 Mal, und im Neuen Testament kommt es 99 Mal wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen. Das heißt, es ist so gewiss, durch Jesus Christus haben wir eine hundertprozentige Gewissheit. Gott ist mit uns. Er hat ein Zeichen gesetzt in seinem Sohn Jesus Christus. Wahrlich, wahrlich. Das kommt aus dem Wort Wahrheit und bedeutet Amen. Es ist vollendet. Ja, so ist es. So, das ist sicher. Das ist nicht nur Schluss. Amen. Verstehst du, dass jetzt das Amen in der Kirche ist? Nein. Es ist sicher. Das, was gesagt wurde, das ist wahr, dass es hundertprozentig war. Amen ist es. So wird es sein. Und wenn Leute sagen im Gottesdienst Amen, ja, das ist es, das erwarte ich, das wird sich erfüllen, das wird kommen, Amen, so ist es. Und deshalb, wir sollten vielmehr, wenn wir die Bibel lesen, immer Amen sagen. Zu irgendeinem Bibelvers, was dir gefällt, was dir wohltut, was deine Seele aufbaut, sag Amen, so ist es, so will ich haben, so soll es sein. So, das Wort Amen oder wahrlich, es wird betont und es heißt so viel wie tatsächlich, es stimmt, was da gesagt wurde, was Gott sagt, es stimmt, ist ja und wir sagen Amen dazu. Preis Gott, so ist das Wort Gottes, ist ein Bekenntnis des Glaubens, eine Verdoppelung, wenn es in der Bibel heißt wahrlich, wahrlich. Seine Zusage ist also ewig bleibend, also unzerstörbar, niemand kann es beseitigen, was Gott sagt, das stimmt. Und alles, was Gott gesagt hat, hat gestimmt. Es werde Licht und es wurde Licht. Und wir haben heute Sonnenschein, blauen Himmel oder was auch immer es sein mag. Gottes Verheißungen bleiben, ob jemand daran glaubt oder nicht. Sie erfüllen sich, ob jemand das annimmt oder nicht. Gottes Wort geht in Erfüllung. Es kommt so, wie Gott gesagt hat. Und die Erde bringe hervor. Ich denke nur an die Schöpfung. Jetzt im Frühling, egal wie dick dieser Zement Boden ist oder die Pflasterstraße ist, da dieser Keimling bricht sich durch. Gott hält seine Versprechungen, er hält sein Wort, er ist nicht wortbrüchig und Himmel und Erde werden vergehen, heißt es in der Heiligen Schrift, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir leben jetzt in dieser Zwischenzeit, wo alles so Verheißung und noch nicht da ist, verstehst du, noch nicht erfüllt ist, wir sind dazwischen und in dieser Zeit bin ich da, ich habe meine Erlösung, ich habe meine Vergebung der Sünden, aber ich habe das noch nicht erlebt, ich habe die Zusage, ich habe das Pfand, ich habe das Angeld, ich habe die erste Anzahlung, die erste Rate von Gott bekommen, ich weiß, mir sind meine Sünden vergeben, ich bin geheilt, ja, aber ich humple immer noch, ich habe noch immer Probleme mit dem und jedem Handicap in meinem Leben. Also zwischen der Verheißung und der Erfüllung, ich bin dazwischen, wir leben dazwischen und mir fällt es sehr oft manchmal schwer, ja, ich denke manchmal, ich bin schizophren, ich bin verrückt, mit mir stimmt was nicht, ich glaube, ich hab's und ich hab's doch noch nicht. Ich glaube, ich weiß, ich bin sicher, hundertprozentig sicher, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, aber doch noch nicht hundertprozentig. Warum? Weil diese 100% noch nicht da sind, weil noch die Erfüllung fehlt. Wir hätten so gerne die Erfüllung. Unsere Aufgabe ist jetzt aber warten, Geduld haben, halt aus bis dann. Und es wird bald der Augenblick kommen, wo wir einfach die Zusagen Gottes erleben werden, wo wir sehen werden, es hat genau das erfüllt, hat sich das erfüllt, was Gott zugesagt hat. Und Jesus sagt, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten sowieso. So Gottes Worte gehen in Erfüllung, ob wir daran glauben oder nicht, ob wir Christen sind oder keine Christen sind, ob wir an Gott akzeptieren oder nicht. Und ich will noch einfach Danke sagen, auch jetzt in diesem Augenblick. Danke sagen für die vielen Freunde, die uns unterstützen, die für uns beten. Also ich kriege so viel Post hier von unseren Freunden. Auch jetzt, wenn ich so die Bankauszüge bekomme, die Spenden. Ja, ich sehe, die Botschaft der Hoffnung kommt an. Menschen werden ermutigt, Menschen werden getröstet, Leute schreiben auf, danke für deine Predigten und so weiter, und dann schicken sie 400 Euro, musst du vorstellen, Leute, so dir nichts, mir nichts, also, und ich kenne die Leute gar nicht, aber ich weiß nicht auch, woher sie kommen, aber ich weiß, dass Gott sie gesegnet hat, und sie schicken mir eine Spende und sagen, danke, Pastor, danke für die Botschaft, danke für das, was du sagst, sie ermutigen mich gleichzeitig, weißt du, wenn ich sehe, das kommt noch an, Menschen hören Gottes Wort, auch wenn wir sie gar nicht kennen. Und ich predige zu vielen Menschen, die ich gar nicht kenne und die ich auch gar nicht kennen möchte und gar nicht kennen kann. Unmöglich, die sind am Ende der Welt irgendwo. Irgendwo im fernen Ländern, wo sie keinen Ausgang haben. Da schreibt mich eine Schwester aus Peru, wir haben keinen Ausgang, aber ich höre deine Predigten regelmäßig jetzt. Und ich warte, bis ich nach Deutschland kommen kann. Unsere liebe Verona, ja, die wartet, bis sie wiederkommen kann. Aber sie hört die Predigten in Peru, da irgendwo, wo sie im Hausarrest sitzt. Und jeder dient mit der Gabe, die er empfangen hat. Und wir ermutigen uns gegenseitig, Lob und Dank. Das ist gut. Wir leben in der Hoffnung. Wir leben im Glauben. Wir leben nicht im Schauen. Ich habe eines gelernt, nicht mehr im Schauen zu leben, was ich sehe. Das ist für mich nicht die Wirklichkeit, sondern das, was ich nicht sehe. Das ist für mich erst die Wirklichkeit. Halleluja. Wir leben in der Hoffnung. In dieser Phase, da muss ich so viele Spannungen noch ertragen. Ich denke nur, wir gehen jetzt kurz auf Pfingsten zu, ein paar Wochen des Pfingsten. Und die Jünger mussten auch damals 10 Tage warten, bis der Heilige Geist kommt. Wir müssen auch warten. Kommt er nicht? Kommt er, kommt er nicht? Kommt er, kommt er nicht? Und plötzlich, als sie einmütig beieinander waren, da geschah ein mächtiges Brausen und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist, einschließlich Mutter Maria. Wir sind hier noch in der Warteschleife. Weißt du, was das ist? Damals, diese DDR-Leute, die waren in der Warteschleife. Die mussten warten, bis die Firma da aufgelöst ist von der Treuhand. Die mussten warten, bis da was passiert und dergleichen. Jesus sagt, wartet. Wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Manchmal denke ich, ich bin auch angetan mit der Kraft aus der Höhe. Aber manchmal merke ich, da ist noch nicht so, gar nicht so viel da. Manchmal fehlt noch eine ganze Menge von dieser göttlichen Kraft. Jesus sagt, bleibt in Jerusalem. Bleibt in der Gegenwart Gottes. Bleibt. Bei dem, was passiert ist, bleibt bei dem, ja, was geschehen ist. Das Kreuz muss verarbeitet werden. Die Erschütterungen müssen verarbeitet werden. Ich habe in den letzten Tagen auch darüber gesprochen. Die Kreuzigung muss verarbeitet werden. Wir haben gehofft, wir haben geglaubt und die Hoffnungen sind nicht in Erfüllung gegangen. Ich pfeife drauf. Auch wenn meine Erfüllungen nicht in Erfüllung gehen, ich weiß, mein Erlöser lebt trotzdem. Auch wenn ich nichts spüre von der Macht Gottes. Manchmal denke ich, ich müsste Gänse ausspüren, ich müsste zittern, ich müsste... Ja, meine Haare müssen stehen wie Nägel und so weiter. Nein, da ist gar nichts von dem. Ich bin ganz ruhig und gelassen. Im Gegenteil, die singen alle zusammen und klappen alle zusammen. Und ich weiß trotzdem, mein Erlöser lebt. Ich muss in dem bleiben, was Jesus getan hat, was Jesus gesagt hat. Die Worte, die er versprochen hat, muss ich verarbeiten und verdauen. Wir haben gehofft, er würde Israel erlösen, aber von dem ist nichts da. Und auch jetzt in dieser Pandemiezeit, wir sehen so viel Negatives. Wir sagen, Gott, wo bist du? Warum hilfst du nicht? Warum greifst du nicht ein? Warum geschieht kein Wunder? Wir haben den Heiligen Geist. In Römer 8, Vers 23 heißt, obwohl wir den Heiligen Geist haben, obwohl wir vom Heiligen Geist beseelt sind, obwohl wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, seufzen wir. Weißt du, was Seufzen ist? Bitte, verstehst du? Das ist Seufzen. Hast du schon mal geübt, was Seufzen ist? Wir seufzen. Die ganze Schöpfung seufzt nach der Erlösung der Kinder Gottes. Wir seufzen nach der Erlösung des Leibes. Wie lange noch? Ich habe da Wiesbaden, eine Schwester, die schreibt mir fast jede Woche einen Brief und sagt, Bruder, wann kommt der Herr? Oh, ich warte so sehr, die ist über 80 Jahre, ich warte so sehr auf die Wiederkunft unseres Heilands, ich möchte endlich erlöst, sie sieht nicht mehr richtig, sie kann nicht mehr richtig schreiben, aber sie schreibt immer wieder, wann kommt der Herr? Sie seufzt. Wir seufzen auch so sehr nach der Wiederkunft des Herrn, nach der Wiederherstellung, nach der Offenbarung Jesus. Wann kommst du, Herr Jesus? Wann kommt dein Reich? Wir seufzen danach. Wir haben die Verheißung, wir haben schwarz auf weiß, in der Bibel steht alles geschrieben. Wir sollten nur glauben, aber das ist ein Kunststück zu glauben an das, was geschrieben steht. Es steht schwarz auf weiß. Aber glaubst du das? Wir müssen einfach auf die Erfüllung, auf die Vollendung warten. Der Bus ist angesagt, der kommt dann und dann, aber der Bus ist noch nicht da, da ist Stau irgendwo unterwegs, da passiert irgendwo unterwegs etwas, da wird er aufgehalten oder vielleicht springt er gar nicht an und dann warten wir, wo ist der Bus? Der steht ja, der müsse da und dann kommen. Wir wissen auch in der biblischen Geschichte, die Jungfrauen, die sind dem Bräutigam entgegengegangen, 10 Stück, und der Bräutigam verzog. Auch heute noch verzieht der Bräutigam, dass die Zusagen sich nicht so erfüllen. Die Hochzeit sollte dann und dann stattfinden, aber die Braut ist nicht da. Wie oft habe ich schon Trauungen gehabt und die Braut war nicht da, weil sie irgendwo im Stau gesteckt ist und weil sie nicht durchgekommen ist oder was weiß ich, die noch nicht fertig war beim Friseur oder bei der Schminke, die war noch nicht fertig. Die Braut kam nicht und der Bräutigam steht da und zittert, kommt sie nicht, verstehst du? Und so geht es auch uns, kommt der Herr nicht. Aber wir wissen ganz genau, wir haben die Hochzeit angesetzt, die Hochzeit wird stattfinden und die Braut oder der Bräutigam wird kommen. Und wie oft habe ich schon mit dem Bräutigam mitgezittert, da ging es schon 10 Minuten, die Braut ist immer noch nicht da, schon eine halbe Stunde, die Braut ist immer noch nicht da. Und da stehe ich an der Kirche und warte, bis da die Leute reinkommen und mir das Signal geben, dass ich die Glocken läuten lasse und da ist immer noch die Braut nicht da. Ich weiß, von einem Bräutigam, das war fast gestorben. Da hat er gesagt, was ist mit meinem Braut? Das kenne ich gar nicht von ihr. Es passieren Dinge, dass die Zeit sich verzögert. Wir leben dazwischen. Dazwischen kann so viel passieren, bis der Tag X kommt. Und im Gegenteil, jetzt für uns als Gläubige, wir haben den Heiligen Geist und wir sollen ganz ruhig und ganz gelassen sein, egal was passiert. Der Heilige Geist seufzt in uns und sagt, Kind, halt aus, nur noch ein paar Tage. Oder so wie die Pilgrimväter gesungen haben, nur noch ein paar Meilen und wir sind zu Hause. Nur noch ein paar Meilen, es dauert nicht mehr so lange. Wir sind noch nicht am Ziel. Ich bin noch nicht am Ziel. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein und so weiter. Aber ich bin noch nicht so weit. Da muss ich noch einiges erledigen in meinem Leben. Wir sind erlöst und doch haben wir noch nicht die Erlösung in der Tasche. Ich bin erlöst. Ich habe meinen Ausreiseantrag. Ich werde in den Himmel gehen. Aber ich habe noch den Flug. Das Flug nicht, ich habe die Flugnummer nicht, ich habe noch nicht das Flugzeug ist noch nicht da und so weiter. Ich muss jetzt im Flughafen warten, bis das Flugzeug kommt und mich abholt. Weißt du, was das ist, was das bedeutet? In unserem Herzen, wir warten auf die Erlösung des Leibes. Wir warten. Wir sind noch in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir haben schon die Welt abgeschlossen, wir haben schon alles gepackt. Wir haben nichts mehr mit dieser Welt zu machen. Wir sind erledigt, aber wir warten auf die Erlösung unseres Leibes, dass ich verwandelt werde, dass ich die Schmerzen, die Krücken, die Prothesen, die Brille, das Gebiss und was weiß ich alles da lasse. Und wegschmeiße und sage, ich brauche das nicht mehr, dort im Himmel wird sowas gar nicht mehr geben. Im Himmel wird niemand im Rollstuhl mehr sehen, niemand mehr am Rollator laufen sehen, niemand mehr irgendwie an Krücken gehen. Dort ist Vollkommenheit, Gesundheit, Heil und Heilung und Leben. Wir haben unsere Bestimmung, wir haben unsere Berufung, wir haben alles, was wir brauchen. Wir wissen, wo wir sein werden, wir wissen auch ganz genau, was wir tun werden in der Herrlichkeit. Was unsere Aufgabe sein wird. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht in unserer Position. Da müssen wir noch hin. Wir wissen, was unsere Aufgabe sein wird. Wir werden mit Christus regieren. Wir werden bei Jesus sitzen und mit Jesus auf den Wolken des Himmels wiederkommen. Steht in der Bibel alles. Lies mal, was die Bibel verheißt uns, verspricht uns. Und wir werden einen neuen Körper haben. Wir werden alles alt. der was von sie zu schaffen macht, ablegen. Ich werde alles ablegen. Was glaubst du, was ich alle hier lasse? Ach, die ganzen Klamotten. Das kann das Rote Kreuz nehmen oder Humana nehmen oder weiß ich, welche Gesellschaft es haben will. Das kann sie verwerten. Manches ist zu verwerten und manches wird nicht mehr zu verwerten sein. Das kann alles der Antichrist haben, wenn er will. Aber das wird er gar nicht wollen, denn da sind so viele Sprengsätze drin dabei. Verstehst du, was ich da habe? So viele Bomben, die ich da reingelegt habe. Weißt du, Jesus lebt, Jesus ist Sieg und so weiter. Das wird er gar nicht gebrauchen können. Aber egal. Wir werden neu eingekleidet werden. Wir wissen, ja, wir werden das alles haben, aber wir sind noch nicht angekommen. Wir sind noch unterwegs, wir sind noch in der Luft. Und für uns ist das Leben noch Luft. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir haben uns aufgemacht, wie der verlorene Sohn, ich gehe nach Hause, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und meinem Vater sagen das und das und das. Und als er dann zum Vater ankommt, ist er sprachlos. Sagt er gar nichts. Papa, ich habe gesündigt. Und dann sagt Papa, hör doch mit dem Quatsch auf, dir ist alles vergeben. Mein Sohn war tot und ist lebendig geworden, was will ich noch mehr? Die Bibel sagt, wir sind errettet in der Hoffnung. Wir sind errettet in der Hoffnung. Das Leben ohne Hoffnung ist kurz, aber mit Gott, mit Gottes Hoffnung ist das Leben ewig. Da habe ich ein ewiges Leben. Ich habe ein ewiges Leben. Wir sind gerettet durch die Hoffnung. Uns wurde die Rettung versprochen. Und jetzt steht Gott zu seinen Versprechungen. Was er gesagt hat, das geht in Erfüllung. Ich werde wiederkommen, sagt Jesus, und ich werde euch zu mir nehmen. Und dann sagt er, in meinem Hause sind viele, viele Wohnungen. Und ich will euch, und wenn selbst das nicht wäre, ich will euch eine Wohnung vorbereiten. Was glaubst du, was ich im Himmel für ein Apartment haben? So ein Penthouse wahrscheinlich, oder am liebsten möchte ich so ein Schloss auf deiner einsamen Insel irgendwo haben und meine Ruhe haben von all den Leuten, auch von den ganzen Engeln. Ich möchte mich so entspannen, einfach in der Gegenwart Gottes und sagen, Herr, du warst gut. Und dann schieße ich meinen Bären ab und zu mal und was weiß ich, was ich dann mache. So, wovon ich geträumt habe, in Kanada zu sein, verstehst du? Das freut mich, dass ich im Himmel mal bin, da wo das Klima wunderbar ist, wo es keine Eiszeit gibt und keine Hitzeperioden gibt und sonst was. Ja, da wird keine Hitze die Leute treffen, da wird keine Nacht sein, keine Finsternis sein, so Mitternachtssonne. Weißt du, wie schön das ist? Mitternachtssonne, nachts um 1 Uhr kannst du noch die Zeitung lesen. Dort am Nordpol, das habe ich so oft schon erlebt, da habe ich gesagt, das gibt's nicht, nachts um 1 Uhr auf die Uhr geguckt, eigentlich schlafen die Leute bei uns in Deutschland und ich darf noch meine Zeitung nachts lesen. Weißt du, da wird sie keine Nacht mehr treffen, keine Not mehr da sein. Wir haben diese Hoffnung in uns, ihr Lieben, das ist diese Hoffnung. Wir müssen jetzt nur noch eins aufpassen, dass wir das Ziel nicht aus dem Augen verlieren. Wir sind hier noch im Feindesland. Hör mir gut zu, du bist hier in dieser Welt im Feindesland. Hier herrscht der Teufel, hier herrscht der Böse, hier herrscht die Ungerechtigkeit, hier herrscht die Lieblosigkeit, hier ist alles das Negative, hier ist die Hölle. Du bist hier im Feindesland, in der Hölle. Wenn du denkst, ich bin jetzt im Himmel, nein, du hast keine Ahnung, wo du bist. Du bist hier in diesem Leben in der Hölle, im Krankenhaus, im Leichenhaus bist du, du bist auf dem Friedhof, hier in dieser Welt. Das ist das Leben in dieser Welt. Wir leben hier sehr gefährlich, Geschwister. Aber die meisten haben das nicht begriffen. Die denken, ich bin im Himmel. Halleluja, Leben, lieber Heiland. Ich bin gerettet, ich bin erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Ich sag dir warum. Am Anfang habe ich auch so blöd gedacht. Ich habe gedacht, ja, du bist ja ein Christ. Da geht alles glatt, alles wunderbar. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Aber nichts von dem ist bei mir gewesen. Ich habe nur Probleme gehabt. Weil ich im Feindesland war. Und da hat Gott mir etwas gelehrt, was ich euch heute Morgen weitergeben möchte. Gottes Zusagen bleiben. Gott hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende, egal was passiert. Ich bin bei dir. Aber du musst jetzt gucken, dass du durchkommst. Wir leben hier sehr gefährlich. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Das hat Gott mich gelehrt. Johannes, sei sehr vorsichtig. Pass auf die Leute auf. Nichts ist gefährlicher wie die Menschen. Du kommst lieber und leichter an einem Löwen vorbei, steht in der Bibel, als an einem bösen Menschen. Lieber kommst du an einem Löwen, verstehst du, der Löwe, den musst du sagen, pst, ruhig, beruhige dich, ich hab dich lieb, ich tu dir nichts. Verstehst du, du kommst am Löwen vorbei. Ich weiß es, du kannst den Löwen beschwichtigen, dann gibst du ihm seine Keule, dann ist er ruhig und dann frisst er und dann ist er zufrieden. Aber an einem Menschen, der einen beneidet, einen Menschen hasst, der einen Menschen nicht versteht, der einen Menschen nicht liebt, du lebst gefährlich. Und du musst aufpassen, Gott hat mir etwas gezeigt. Pass auf, Johannes. dass du nicht entdeckt wirst, dass als Christ, ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht als Christ entdeckt werde, dass ich so Ausländer bin. Weißt du, am Anfang, ich konnte ja kein Wort Deutsch, kein einziges Wort Deutsch. Wasser war das erste Wort in Deutsch, was ich gehört habe oder das, was ich verstanden habe, was ich will. Wasser, verstehst du? Aber mehr nicht. Und ich musste Deutsch lernen und ich musste aufpassen, dass die Leute nicht entdecken, dass ich kein Deutscher bin, dass ich zuerst mal Deutsch lernen muss und Deutsch werden muss. Erst wenn du die Sprache verstehst, bist du ein Deutscher. Nur nebenbei. Wir sind im Feindesland. Wir dürfen nicht negativ auffallen, dass du als Russki, also damals, also auch Sowjetunion, also aus der Sowjetunion, wo wir kamen, dass du nicht als Russki auffällst, als wir im Zug sitzen von Brest-Litovsk nach, durch Polen und so weiter, dann sagen die Leute, Polacken, wir wären Polacken, verstehst du, weil, aber wir waren keine Polacken, also dass wir aus Polen kommen, nein, wir waren arme Menschen, die aus der Sowjetunion ausgebürgert sind und ausgewandert sind, wir haben so Pumphosen gehabt, so mit Gummi oben und mit Gummi an den Füßen, verstehst du, so Flanellhosen, die meine Mutter genäht hat, damit wir ja anständig angezogen sind, aber dann Russisch, und erst als wir dann durch Polen und dann durch die DDR fuhren, dann kamen die Journalisten und merkten, was wir sind die ersten Ausreisende gewesen, die aus der Sowjetunion ausreisen durften. Wir waren die ersten und dann wollten sie Interview von uns haben und wollten wissen, wo seid ihr, was wollt ihr, was macht ihr und dergleichen. Weißt du, darfst nicht negativ auffallen. Hör mir zu, als Christ, du darfst in dieser Welt nicht negativ auffallen, dass du ein Kind Gottes bist. Du bist einer von ihnen. Du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Kapitel, verstehst du? Ja. Unsere Sprache verrät uns. Der Petrus wurde durch seine Sprache verrät, weil er seinen Mund offen gehabt hat. Deine Sprache verrät dich. Das ist ein Galiläer. Der spricht ja Schwäbisch oder spricht ja Berlinerisch oder was weiß ich, wie der spricht. Friesisch, Ostdeutsch da. Da ist ein Sachse. Ja, und das kommt alles raus. Deine Sprache verrät dich. Wir müssen achtsam und behutsam vorgehen. Die Bibel sagt, seid klug und seid ohne falsch. Viele Christen sind richtige Tollpatsch. Benehmen sich unbeholfen und plump, reden und verraten viel von sich selbst. Du musst von dir selbst nicht alles verraten. Du musst keine Seelenstriptease machen und dich entblößen. Hör mir gut zu, was ich dir sage. Das hat Gott mich gelehrt, das soll ich den Christen sagen. Wir sollen wissen, wie wir uns benehmen müssen. So viele verraten so viel von sich selbst. Sie rennen dem Feind ins Messer, sind nicht flexibel. Die Bibel sagt ja, seid klug und ohne falsch. Und dann wundern sich die lieben Heilandsleute, ganz besonders diese lieben Heilandsleute. Ja, was habe ich schief? Was habe ich falsch gemacht? Was ist bei mir schief? Mir passiert wo? Und so weiter. Was habe ich falsch gemacht? Und dann wundern sich, wenn sie dann auffliegen. Ja, du bist auch einer von denen, die mit Jesus da gewesen sind. Verstehst du, das geht doch niemand was an. Das geht Dreck die Leute an, mit wem du gewesen bist, wen du gekannt hast, wen du geliebt hast, mit wem du gegangen bist. Ja, und der Schuss geht dann nach hinten los. Ich muss vom Heiland erzählen, ich muss jedem Hinz und Kunz und Müller und Meier bekennen. Ich glaube an Jesus, ist lieb, ist gut. Aber da musst du wirklich stark und gewappnet sein. Und dann bekommen viele Leute Probleme damit. Und je weniger der Feind, und hör mir gut zu, je weniger der Feind von dir weiß, umso sicherer bist du. Je weniger der kennt, der weiß nicht, wo du hingehst. Der weiß nicht, was du glaubst. Der weiß noch nicht, was du tust. Natürlich, wir müssen Christus bekennen vor den Menschen. Dann wird er uns auch vor dem himmlischen Vater bekennen. Das sind zwei Paar Stiefel. Entdecke, was das bedeutet. Den Feind interessieren deine Schwachstellen. Den Feind interessieren deine Schwachstellen, deine Schwächen, deine Vorlieben. Das, was du gerne magst, wo du gerne hingehst, was du gerne anguckst, was du gerne anhörst. Ja, den Feind interessieren deine Infektionsstellen, wo du verletzlich bist, wo du verwundet bist, wo du krankst, was deine Komplexe sind, Minderwertigkeitskomplexe oder welche Komplexe auch immer. Der Feind spioniert dich aus. Der Feind spioniert dich aus. Sie fragen dich aus, sie durchleuchten dich. Weißt du, die machen ein so Profil, erstellen ein Profil von deinem Leben. Das macht Facebook zum Beispiel oder viele andere Geheimdienste, sie erstellen ein Profil von dir. Du sollst es, ja, du sollst den Blinker rechts raus tun und rechts fahren. Ja? Du solltest einfach nicht dir alles den Leuten auf die Nase binden und dir die Würmer aus der Nase herausziehen lassen. Ist das so wichtig? Galater Kapitel 2, Vers 4, der Paulus schreibt schon damals vor 2000 Jahren den Christen, Es hatten sich einige falsche Brüder hier bei uns eingedrängt, auch bei uns in der Gemeinde, und eingeschlichen, um auszukundschaften unsere Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, und wollen uns damit knechten. Ich habe in Heilbronn einen Jesuitenpater gehabt, der wurde auf mich angesetzt von der katholischen Kirche. Der sollte mich ausspionieren. Der hat schon andere Pastoren in Stuttgart kaputt gemacht und Gottesdienste gestört und dergleichen. Und ich sitze mal im Gottesdienst und plötzlich spricht der Herr zu mir und sagt: Bruder oder Johannes, die dein Brot essen, die werden dich verraten. Und dann habe ich gedacht, das gibt's nicht. Also ich kenne meine Geschwister also, aber der eine Fremde da hinten, das ist ein komischer. Und es war ein Jesuitenpater, der wurde auf mich angesetzt, der hat spioniert, was meine Schwächen sind, und hat ganz genau so einen Blick gehabt, der konnte genau fotografieren, der war mal bei mir und er sagte, im zweiten Regal unten links ist das und das Buch bei dir. Also der hat mich ausspioniert und ich habe gewusst, eines, die dein Brot essen, die so lieb sind, die so schleimen, die so schmeicheln und so weiter, die werden dich verraten, sei vorsichtig. Und dann habe ich seine Adresse ausfindig mal gemacht, und dann besuche ich seine Mutter mal zu Hause. Also er war nicht zu Hause, ich wollte ihn besuchen eigentlich, und besuche die Mutter. Dann sagt die Mutter, seine eigene Mutter, pass auf meinen Jungen auf, der Junge hat keine guten Gedanken für mich, für dich. Und der ist ein Spion. Und habe ich gedacht, das werde ich testen. Dann habe ich einen ganzen Stapel Bücher bei mir auf dem Schlossplatz in Königsplatz in Stuttgart hingestellt. Was wartet auf Europa? Und da war ein Kapitel also von der Hure Babylon. Und dann habe ich ein paar Gedanken so über die Hure Babylon, die katholische Kirche gesagt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, und dann ist er ganz geplatzt. Nächsten Sonntag will ich Gottesdienst oder frei Open-Air-Gottesdienst machen. Aber Gott hat mir gesagt, mach keinen Open-Air-Gottesdienst. Weißt du, wir müssen uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Menschen, die sich nicht vom Heiligen Geist leiten lassen, die tappen dem Teufel ins Näppchen. Und ich habe mich vom Heiligen Geist leiten lassen. Der Himmel war blau, die Sonne schien und so weiter. Alle waren happy. Und ich habe gedacht, nee, das ist so ein schönes Wetter, ich gehe baden lieber. Statt auf Straßenversammlung, Freigottesdienst und so weiter, so meistens zu missionieren auf dem Schlossplatz. Und habe ich den Geschwistern angerufen, unseren Geschwistern gesagt, wir gehen heute nicht hin. Aber ich habe doch irgendwie schlechtes Gewissen gehabt, bin doch hingegangen. Und dann sehe ich Leute mit Trillerpfeifen. Der ganze Platz ist umstellt mit Trillerpfeifen. Das sind lauter Leute, die pfeifen mit Trillerpfeifen. Das ist schon krach, bevor wir angefangen haben zu singen. Und dann steht dieser liebe Mann da, dieser Jesuitenpater, steht da, Und wir machen keine Freiversammlung. Dann sagt er, macht ihr heute keine Freiversammlung? Nee. Dann sagt er, verdammt, verflucht, ihr habt extra Leute bezahlt, die sollten euch auspfeifen, wenn ihr singt und predigt und so weiter. Und so weiter. Und ist alles umsonst und für die Katz. So siehst du, so ist Gott. Gott sitzt am längeren Hebel. Lasst euch nicht alles gefallen. Lasst dich vom Heiligen Geist leiten. Und so, habe ich gewusst, dieser Mann ist einer, der mein Brot ist und wird mich verraten. Insofern, ich habe im Laufe meines Dienstes so viele Leute gehabt, die mein Brot gegessen haben und mich verraten haben, mich hinterher mir in den Rücken gefallen sind. Ja, und da musst du aufpassen, da musst du so vorsichtig sein. Je mehr die Leute von dir wissen, desto gefährlicher lebst du. Nur nebenbei, hier, viele dumme Christen, die verraten Jesus laufend, die liefern Jesus ans Messer. Ja, sagst du, bitte, Bruder, was sagst denn du? Ja, doch, pass auf. Sie bereiten Gott unnötige Mühe und Arbeit. Ich lese die Geschichte hier in Jesaja Kapitel 39, Vers 2. Hiskia freute sich über den Zeug, dass den Gesandten aus Assyrien, da seinen ganzen Schatzhaus, er ist geheilt worden und sein Leben wurde um 15 Jahre verlängert. Und da zeigte denen alles, guck mal, Gott war so gut, Gott war so gnädig, Gott war so barmherzig, Gott hat so ein Wunder an meinem Leben getan. 15 Jahre wurde sein Leben verlängert. Das haben wir gehört, sogar bis nach Babylon, bis nach Ninive. Und alle kamen, ließ er sie schauen, heißt es hier, und sie sahen das Silber und das Gold und die kostbaren Öl und Gewürze, sogar das Waffenlager und die Vorratshäuser zeigte er ihnen und den ganzen Palast und im ganzen Reich gab es nichts Bedeutendes, dass er diesen Männern nicht zu sehen gab. Das ist so ein Trottel, so ein Trottel. Und es gibt so viele Christen, die sind geistliche Trotteln, Entschuldigung, das muss ich sagen, da zeigt er alles. Und dann heißt es 2. Chroniker, Kapitel 32, Vers 1, mit allem, was Hiskia getan hatte, zeigte er seine Treue zum Herrn. Oh guck mal, Gott war so gut. Ach, der Heiland war so nett und der Heiland war so lieb. Und da heißt es weiter hier, einige Zeit später fiel der assyrische König Sennacherib mit seinen Truppen in Judäa ein und belagerte die befestigten Städte, um sie zu erobern. Der Feind kam, um zu erobern. Deshalb zeigt nicht dem Teufel, zeigt nicht dem Sennacherib, wer das auch immer ist und sein Magen, zeigt nicht alles, was du hast. Ach, ich liebe Jesus. Glory, 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 Glory. Ich liebe Jesus. Vergiss das alles. Das machst du persönlich zwischen dir und Gott. Und das geht die Leute gar nichts an. Das geht die Heiden nichts an. Das geht die Gottlosen nichts an. Der Esel zeigte dem Feind alles. Hiskia, ein König von Gottes Gnaden. Auf dem Stuhl Davids. Er freute sich. Ja, endlich. Sogar die Heiden fragen mich. Die Leute auf der Straße fragen mich. Die Journalisten fragen mich. Die Medien fragen mich. Sogar, ja, ich werde da eingeladen zu einer Talkshow. Die fragen und so weiter. Und er zeigte ihnen alles. Und die interessierten sich für ganz bestimmte Dinge. Es wäre besser gewesen, Gott hätte in seinem Leben nichts getan. Er hätte nichts zu zeigen gehabt. Und es wäre vielleicht besser auch in deinem persönlichen Leben, Entschuldigung, wenn ich das sage, besser, du hättest nichts erlebt und du hättest kein Zeugnis gehabt, dann hätte der Feind dich in Ruhe gelassen. Verstehst du mich? So manches Wunder holt den Teufel in dein Leben. Ja, umgeh den Teufel richtig. Wenn wir uns angeben, es ist gefährlich, sich anzugeben. Gott mag die Angeber nicht. Schau, ich glaube an Jesus. Gott ist so wunderbar. Halleluja. Meine Familie, schaut an, wie Gott mich trägt, wie Gott mich heilt, wie Gott mich segnet, wie Gott mich führt, wie Gott mich versorgt. Vergiss es. Lieber, die wissen nichts und du lebst trotzdem. Der Teufel kitzelt dich. Ja, er will, dass du groß rauskommst. Zeig, spring runter. Und der Herr wird dich behüten und dich auf Engen, auf seinen Händen tragen und so weiter. Zeig den Leuten. Und der Teufel kitzelt dich, damit du anfängst, dich zu prahlen und aufzuschneidest und herumprotzt und dich brüstest. Der Herr hat ein großes Wunder an mir getan. Halleluja, Halleluja, Lob und Dank. Gott schenkt dem Demütigen Gnade und dem Hochmütigen widersteht er, auch wenn er sich mit Gott angibt. Wir haben keinen Grund, uns mit Gott anzugeben. Verstehst du das? Dem Demütigen schenkt er Gnade. Und Gnade ist etwas umsonst, ein Geschenk, das man nicht verdient hat. Es ist Gnade. In 1. Petrus 5, Vers 5 lese ich gerade, bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Die Stolzen demütigt er. Überleg einmal, auch als Christen, es gibt auch so diese lieben Heilandsleute, die geben sich an. Oh, guck mal, wie geistlich ich bin. Mein Gebet hat der Herr erhört. Halleluja. Es ist nur für dich. Weißt du, dass du Gott dankst? Gott hat mein Gebet erhört. Wir sollen, weißt du, steht in der Bibel, so paradox, es ist so widersprüchlich. Wir sollen Gott loben in der großen Versammlung. Aber du musst wissen, wer in der großen Versammlung da ist. Da ist auch der Teufel. Der wandelt unter den Kindern Gottes auch herum und horcht um, was die Kinder Gottes verzapfen und erzählen. Hast du den Hiob gesehen? Hast du den Moses gesehen? Hast du den und den gesehen? Bekleidet euch mit Demut. Viele wundern sich. Ja, das gerade. Und jetzt pass auf, was ich dir sage. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich weiß, ich bin auch so ein Mensch, der sich gerne angibt. Und er gerne protzt und sagt, erzähl, lieber Heiland, guck mal, Heiland, du bist so gut. Weißt du, was Gott mir gezeigt hat? Sag es, wenn es 30 Jahre vergangen sind. Dann kann der Teufel nicht mehr zurückgreifen. Dann kann er das nicht mehr zurückverfolgen. Verstehst du? Wenn es so lang vorbei ist, in Heilbronn, in Stuttgart und was weiß ich, so weit weg, dann hast du deine Ruhe. Aber ich werde nie erzählen, was Gott gerade jetzt tut. Ja, dass er jetzt gnädig ist, dass er jetzt gütig ist, dass er jetzt barmherzig ist. Das werde ich nie erzählen. Ich erzähle nur, was in der weiter Ferne war. Da kann der Teufel gerne in meinen Archiven nachforschen. Hier heißt es dann, weißt du, den Demütigen schenkt er Gnade, dem Stolzen widersteht er. Manche Christen wundern sich, und ich habe mich auch zeitlang gewundert, was nach den herrlichen Siegen gleich erzählt, Jesus ist Sieger, Halleluja, gleich triumphiert über bestimmte Heilungen und was weiß ich, Zeugnis gegeben. Und aus diesen Zeugnissen ist nachher nichts mehr geworden und nichts mehr gewesen. Dass, wenn die Leute nachgingen, wo sind die Heilungen, wo sind die Befreiungen, wo ist diese Wiederherstellung? Nichts mehr da gewesen. Aber weißt du, da hat man sich gewundert nachher. Und das ist nämlich, was der Teufel, der frisst das alles auf. Der Teufel frisst alle Segnungen auf, wenn wir sofort das alles ausbreiten. Der Herr muss uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde decken. Das hat Gott mich gelehrt. Ich bin durch harte Schule gelaufen. Ich war auch so ein frommer Angeber, so ein lieben Heilandsmensch. Ja, der Herr war so gut. Guck mal, bis da war ein junger Bursche. Was heißt junger Bursche? Das war ein Mann, vielleicht 45 Jahre alt, ein Zuhälter und ein Drogenhändler und was weiß ich, aus Hamburg. Der kam zu mir in Stuttgart auf dem Freiversammlung, hat sich bekehrt, tätowiert bis über die Ohren. Ja, war wirklich ein Mann, der aus der Welt kam, und der kam in der Gemeinde und hat sich bekehrt, hat sein Leben Jesus gegeben, und dann hat er nächste Woche erzählt, er möchte mit uns zur Freiversammlung gehen. Aber ich sage, bleib ruhig, du musst dich zuerst mal bewähren, das musst du erst mal reifen, das musst du erst mal anwachsen, was der liebe Heiland bei dir getan hat. Nein, ich möchte zu dir zu einfach Zeugnis geben von dem, was der Heiland getan hat. Der Herr Jesus ist gut. Und dieser Zuhälter, Drogenhändler und was er alles gewesen ist aus Hamburg, der sich dann bei mir bekehrt hat, hier in Stuttgart, habe ich gesagt, geh nicht mit, ich möchte dich nicht unbedingt haben. Ich bin nicht so, dass du gleich mitgehst. Schön, dass du mitgehst, du bist schön bunt. Also tätowiert bis über die Ohren. Verstehst du, wie die, ja, so ein richtiger Rocky war er da, verstehst du, mit Ohrringen und Nasenring und was weiß ich, wie er da beringt war. Habe ich gesagt, geh nicht mit. Nein, ich will unbedingt mit. Gut, dann ist er mitgegangen, hat auf der Freiversammlung Zeugnis gegeben, der Herr hat Großes an mir getan, Halleluja. Leute, schaut mich an, hat er sein Hemd aufgemacht, wie er tätowiert war, Gott hat mich befreit, Gott hat mich erlöst. Abends machen wir auf dem Monte Cappellino, einem Trümmerberg in Stuttgart, unseren so Bibelkreis mit unseren Jugendlichen, und da ist er auch dabei. Plötzlich kommt ein Pritschenwagen vorgefahren mit MP, abgesägt und sagt, komm mit. Und sofort den mitgenommen, und den habe ich nicht mehr gesehen, den Rest seines Lebens. Nicht mehr gesehen. Der ist untergetaucht, der ist abgeholt worden. Weißt du, der Teufel holt einen ab, wenn du dich angibst. Und da habe ich eines gelernt, gib nicht zu schnell Zeugnis von dem, was Gott getan hat. Lass das Zeugnis mal reifen, mal wachsen, mal sich entwickeln, mal was werden. Der wurde abgeholt, dieser Rocky da. Und so passiert es vielen. Ich habe sogar einen Drogendealer bei mir gehabt, der auch sich so bekehrt hat. Dann habe ich gesagt, stell dich der Polizei, also sich in Karlsruhe der Polizei gestellt und so weiter, dass er Drogenhändler war und dass er das und das gemacht hat. Ich habe gesagt, dort im Gefängnis bist du sicher, am sichersten. Nirgendwo kannst du so sicher sein wie im Gefängnis. Und das hat sich gestellt. Und aus dem jungen Mann ist dann ein Missionar sogar geworden. Als er dann befreit wurde, als er dann rauskam, verstehst du, als er die Zeit abgesessen hat, da wurde aus dem sogar Missionar. Aber der musste zuerst einmal, und die haben ständig gesucht, wo ist der? Peter hieß er, glaube ich. Wo ist der Peter? Ich weiß nicht, der Peter ist im Gefängnis eigentlich. Ja, was macht er da? Wie kann ich den erreichen? Ich habe gesagt, das geht mich gar nicht, das geht dich nichts an, das geht auch euch nichts an, wie man ihn erreichen kann. Peter war im Gefängnis. Und Peter ist nachher Missionar geworden, Lob und Dank. Siehst, du reifst besser, wenn du im Gefängnis bist und kein Zeugnis gibst und nichts machst für Jesus. In aller Liebe, zuerst musst du wachsen. Wir müssen zuerst mal reifen. Jesus hat zuerst seine Jünger präpariert. Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Nach großen Segnungen, ja, da geht es manchmal drunter und drüber, nach großen Triumphen und Heilungen und so weiter, wird der Widerstand ganz massiv und ganz gewaltig. Und wir müssen vernünftig sein. Ich habe gelernt, vernünftig zu werden vor Gott. Egal, was die Leute von mir denken und halten. Weißt du, das Leben geht weiter. Und jetzt muss der eine, der jetzt zu Christus gekommen ist, reifen. Glaube an Gottes Wort, bleibe nach großen Segnungen demütig. Ja, gib dich nicht an, sei nicht stolz. Wir gucken, was wir geschafft haben. In dem Moment, was du sagst, was wir geschafft haben, wird dir alles weggenommen, wird dir alles geraubt und geplündert. Das habe ich schon oft erlebt. Gib dich gar nicht an. Ach, wir sind arme Bettler, die einem anderen Bettler den Weg zeigen, wo es Brot gibt. Alles, was wir haben, ist Gnade. In der Bibel sagt, niemand soll sich rühmen. In der Bibel heißt es einfach, in der Bibel heißt es nicht, bei den Griechen heißt es, wenn die Götter einen zu Fall bringen wollen, dem lassen sie die Flügel wachsen. Ja, wenn sie einen zu Fall bringen wollen, dann machen sie hochmütig, stolz, erkenne die Wahrheit. Ich bin nichts, Gott ist alles. Der Herr ist alles. Leben wir, so leben wir, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ja, Und in dem Augenblick, wo du alle diese Wahrheit erkennst, ich bin nichts, Gott ist alles, nimmst du Menschengestalt an, wirst menschlich, wirst demütig, wirst bescheiden, ja, dann setzt du deine ganze Hoffnung allein auf die Gnade, dann verlässt du dich nur auf die Verheißung Gottes, Herr, ich bin der Kleinste, der Geringste, der Einfachste, aber deine Gnade hat aus mir das gemacht. Es ist nicht mein Verdienst, eigentlich wäre ich gar nicht draufgekommen, es sind nicht meine Fähigkeiten, deine Treue und deine Liebe ist es gewesen. Alle Versprechungen Gottes werden sich erfüllen, aber Gott schenkt nur dem Demütigen Gnade. Dem Demütigen. Israel und was Jesus betrifft, da haben sich die Botschaft Gottes sich wirklich erfüllt. Das, was Gott gesagt hat, es ging exakt, korrekt und perfekt in Erfüllung. Bis aufs i-Tüpfelchen. Er soll in Bethlehem geboren werden. Er sollte aus Nazareth kommen. Was weiß ich, da wurde alles über Jesus geweissagt im Alten Testament. Und es hat sich genauso erfüllt. Genauso erfüllt. Aus dem Stamm Judas soll das sein. Das Heil kommt von den Juden. Und so werden auch alle anderen Verheißungen und Zusagen Gottes sich erfüllen. Alles auf dieser Welt und auch besonders was uns betrifft, werden sie ganz präzise, exakt erfüllen. Auch jetzt, was diese Pandemie betrifft. Gott hat es zugelassen. 5 Monate, das kannst du in der, ja, schreib das auf. Jetzt haben wir erst 2 Monate von diesem Zirkus. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel gegründet, nach 2000-jähriger Geschichte, dem Irrfahrt durch die ganzen Nationen. 10 Jahre später, 25. Mai 1957, entsteht die Europäische Gemeinschaft, damals war es EWG noch. Rom und Israel treten auf die Plattform. Denk einfach, weißt du, das prophetische Wort ist eins, wie eine Faustregel, das möchte ich dir mitgeben. Das Ende kommt zum Anfang zurück. So wie es damals war, als Jesus diese Welt verließ, so wird es sein, auch diese Welt, wenn Jesus wiederkommt, da wird es ein Israel geben und da wird es ein römisches Reich geben. Und Europa, das ist das römische Reich, die Fortsetzung vom römischen Reich. Und das Ende kommt zum Anfang zurück. So ist es in der Bibel, dieser Kreislauf, das kommt. Ob du es glaubst oder nicht, ist mir vollkommen egal. In Lukas 21, Vers 32, da heißt es, ja, ich sage euch, sagt Jesus, diese Generation, dieser Staat Israel und Europäische Union oder Römerreich und so weiter, wird nicht untergehen, bevor das alles nicht geschieht, passiert und da ist. Eigentlich in der richtigen Übersetzung heißt es, dieses Geschlecht der Juden, die Jesus abgelehnt haben, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben, Zacharia, Prophet. Sie werden sehen, das war Jesus. Gottes Worte erfüllen sich, Gottes Versprechungen erfüllen sich. Die Verheißungen des Herrn erfüllen sich, sie sind belegt, die Juden sind ein Beleg, die Quittung, ja, für Gottes Zusage, dass es Juden gibt, hat der deutsche Kaiser einmal gesagt, das ist ein Wunder, dass es die Juden gibt, das ist also eine Bestätigung Gottes. Alle Jahrtausende, man hat sie gehasst, verflucht, verdammt, ja, diese ganzen Prognome, später hat man sie in sogar ins Konzentrationslager geschickt und die gibt es immer noch, den Staat Israel gibt es immer noch. Der Beleg, die Bibel, dass die Bibel wahr ist, das ist ein Beleg, eine Quittung. Weißt du, eine Quittung ist nichts anderes wie ein Stück Papier. Und gut, dass du die Quittung hast. Hast du die Quittung? Ja, von dem letzten Einkauf. Jesus ist auferstanden, das ist ein starker Beleg, das ist ein Argument. Wenn das alles nicht wahr wäre, hätte Gott nicht so viel investiert in Jesus, in Israel, in die Weltgeschichte, in die Gemeinde Jesu, in dir und mir. Wenn das alles nur Humbug wäre, wäre Christus nicht auferstanden, sagt Paulus, wäre unsere Predigt vergeblich. Übrigens, das alles ist für mich nur eine Anzahlung. Verstehst du? Wenn ich etwas kaufe und nicht gleich bezahlen kann und nicht gleich lieferbar ist, dann mache ich eine Anzahlung und warte, bis es da ist. Und genauso, ich habe eine Anzahlung, meine Heilsgewissheit, mir sind meine Sünden vergeben. Das ist die Anzahlung. Die habe ich noch nicht, die Vergebung der Sünden. Aber die Vergebung der Sünden ist mir angezahlt worden. Der Heilige Geist gibt mir Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Ich habe die Anzahlung, diesen Vorschuss. Und er sagt mir, da kommt noch was. Da kommt noch was. Das ist noch nicht alles. Soll der Aufwand mit Israel, mit Jesus und so weiter, die ganze Geschichte sich lohnen? Ja, für Gott hat es sich gelohnt. Es war nichts vergeblich. In Propheten Haggai, Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, und jetzt pass auf, was dort heißt. Er soll die Herrlichkeit des neuen Hauses, der Endzeit, des neuen Tempels, der Hütte Gottes, die vom Himmel herabkommt, soll herrlicher sein als der Tempel des ersten Hauses. Der erste Tempel, der war schon so herrlich. Da konnten die Leute vor der Herrlichkeit Gottes nicht einmal stehen mehr, als Salomo diesen Tempel einweihte. Und hier spricht Gott von dieser Hütte, die vom Himmel herabkommt, von der künftigen Herrlichkeit, von der Herrlichkeit des Himmels. Und wer von euch noch sich erinnern kann, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war, so schreibt Prophet Haggai, der wird staunen und sagen, das ist wirklich die Hütte Gottes. Was du jetzt in Jerusalem siehst, dort auf dem Tempelberg, das ist die Al-Aqsa-Moschee und dann die Klagemauer und dergleichen, das ist alles nur Trümmerhaufen. Da wird kein Stein auf den anderen mehr stehen, so hat Jesus verheißen. Und das hat sich auch erfüllt. Das hat sich auch erfüllt. Als Titus die Stadt Jerusalem einnahm, den Tempel niederriss, hat er alles niedergerissen, vom Tempel in Schutt und Asche gelegt. Und nur die Klagemauer hat er stehen gelassen. Und manche Leute sagen, warum hat der Titus gerade die Klagemauer stehen gelassen? In den Überlieferungen heißt es, beim Flavius heißt es unter anderem, dann sah der Titus einen Engel stehen auf dieser Klagemauer. Und so weiter, weil die Klagemauer von den armen Leuten gebaut worden war und nicht von den reichen Vermögenden und den Millionären und so weiter, von den armen Leuten. Und der Engel stand da und dann sagte, lass dieses Stück Mauer stehen. Das ist die heutige Klagemauer für Israel, ihre Anbetungsstätte. Gott sagt, ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe, als sie aus Ägypten auszogen, mein Geist bleibt mitten unter euch. Habt also keine Angst. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sage euch, schon bald werde ich noch einmal die Welt erschüttern. Und was wir jetzt durch die Corona-Geschichte erleben, die Welt wird noch einmal richtig erschüttert und durchgeschüttelt. Und ja, da bleibt nichts mehr das so, wie es gewesen ist. Himmel und Erde, Land und Meer, alle Völker werden davon betroffen sein. Und das passiert gerade heute, ob es glaubst oder nicht. Das Beben, diese Erschütterung, muss nicht auf ein Erdbeben warten. Aber das ist schlimmer als ein Erdbeben, was wir erleben durch diese ganze Corona-Krise. Ja, die Welt ist noch nicht zu Ende. Es ist der Anfang der Wehen erst. Und wir haben das Pfand der Gnade. Bei den Wehen sehen wir, jetzt tut sich was, der Herr beginnt etwas zu tun. Eine höhere Macht übernimmt die Kontrolle. Das Countdown läuft. 3, 2, 1, 0, 0. Und dann geht die Rakete hoch. Du kannst dich auf die Zusagen Gottes verlassen. Es ist unmöglich, dass die Geschichte lügt. Gott hat das, was er gesagt hat, genau aufs i-Tüpfelchen erfüllt. Ihr werdet zerstreut sein unter alle Völker. Und es gab keine Nation, wo Juden noch nicht zerstreut waren. Die sind überall angekommen in der Zerstreuung. Es passiert, was Gott sagt. Und das, dass Jesus kommt, das wird auch sein. Ob du es glaubst oder nicht, das werden wir alle erleben. Und die Menschen werden die Stimme des Sohnes Gottes in ihren Gräbern hören. Selbst die, die im Grab sind, die werden hören. Und sie werden auferstehen. Alles wurde lange vorausgesagt. Die Zerstörung des Tempels, die Zerstörung Jerusalems, die Gefangenschaft der Juden, die Verbannung in Babylon, 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Und genauso 70 Jahre nach der Wegführung sind die Juden wieder zurück nach Babylon gekommen. Nehemia und Esra, sie haben den Tempel aufgebaut. Die Prophezeiungen Jesu, dass die Juden alle Welt zerstreut werden, gingen in Erfüllung. Es hat sich alles erfüllt. Was willst du noch, dass ich noch erfüllen sollte? Sollte Gott hier einen Vorschlaghammer nehmen und auf den Kopf hauen und sagen so? Nein, lies die Bibel. Dass die Juden so grausam verfolgt wurden. Sie haben geschrien, dein Blut, sein Blut kommt über uns und unsere Kinder. Gott wacht über sein Wort. Und was der Mensch sieht, das wird er ernten. Das ist Gottes Wort. Der Heilige Geist befähigte die Jünger, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Und überall, wo sie hinkamen, sind Gemeinden entstanden. Sie sind als Märtyrer in den Tod gegangen. Sie sind bis an den Enden der Erde gegangen. Wo sind die Enden der Erde? Weißt du, wo die sind? Nordpol und Südpol. Das sind die Enden der Erde. Alles andere, Ost und West, kannst du nicht definieren, wo das ist. Petrus spricht in Apostelgeschichte 2, Vers 39 den Menschen damals, denen er predigt. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen, die in der Ferne sind, die Nationen, die der Herr, unser Gott, noch herbeirufen wird. Euch und euren Kindern. Guck, und überall auf dieser ganzen Welt werden Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist. Heute noch. 2000 Jahre danach. Und alles ist eingetroffen. Im ersten Jahrhundert, Petrus trug das Heil und Paulus trug das Heil durch, zu den Nationen. Und die Sache Jesu und Gottes ging weiter, unaufhaltsam weiter, trotz Verfolgung, trotz Verführung. Und jetzt wird Gott überall erlebt. Galater 3, liest man, es ist Gnade, Gnade, Gnade. Christen werden verfolgt, gedemütigt, verletzt, verstoßen, aber Gott errettet trotzdem durch diese Leute, selbst wenn die das nicht erleben. Da ist in Afrika unten eine Frau gewesen, die ist zu den Eingeborenen gegangen, sie hat ein ganzes Jahr gewirkt, missioniert, da hat sich nur ein Mädchen sich bekehrt und dieses Mädchen, und sie ist gestorben und sie hat gar nicht groß erlebt, da wurde niemand getauft und nach 100 Jahren, nachdem wieder Missionare ins Land kamen, fanden sie über 100.000 Christen, die getauft waren und an Jesus glaubten. Aber sie selbst hat es nicht erlebt. Christen haben es oft nicht erlebt mit ihren Augen. Sie haben gebetet, sie haben geglaubt, sie haben gehofft, nicht erlebt, dass ein einziger Schwanz, Entschuldigung, wenn ich so sage, sich bekehrt hätte. Aber nach 100 Jahren. Georg Müller hat 40 Jahre für zwei seiner Freunde gebetet. Der Waisenvater von Bristol hat gebetet, oh Gott, meine Freunde, ich möchte nicht die ganze Welt retten, aber ich möchte meine Freunde retten. 40 Jahre gebetet. Er starb und nicht erlebt, dass einer seiner, dieser beiden Freunde sich bekehrt hat. Aber Jahre später, man fand heraus, als jemand die Bibel von Georg Müller gelesen hat, und da stand drin, ich bete regelmäßig für sowieso. Mein Name steht im Buch. Der hat regelmäßig für mich gebetet und er fand zum Heiland und der andere auch nachher. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 5. Gott hat uns den Heiligen Geist ins Herz gegeben, ein Tröster, das Siegel aufgedrückt in unser Leben. Wahre Gläubige sind versiegelt, sie wissen ganz genau, spüren und so weiter. Sie haben das Zeugnis des Heiligen Geistes. Es wird so werden, wie Gott gesagt hat. Ich besuche meine Tante in München. Also meine Großtante, und war eine Konferenz. Ich habe gedacht, gut, ich versuche mal meine Tante mal kennenzulernen. Ich kannte sie von Litauen noch und so weiter, aber ich habe so persönlich sie nicht so kennengelernt. Und dann habe ich mich bei ihr angemeldet, ob ich bei ihr schlafen könnte. Ich habe eine Konferenz da in einer Gemeinde, da musste ich hin. Ja, ganz gerne und so weiter, ganz gerne kommen. Und dann zeigt sie mir eine Bibel von ihrem Opa. Nicht von ihrem Vater, sondern von ihrem Opa, sagt sie die Bibel und sagt, Johannes, schau her, was hier drin steht. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Und schau, wir sind Christen, ich gehe in die evangelische Kirche um die Ecke. Weißt du, es ist nicht wichtig, wo du gerade hingehst. Wichtig ist, dass du an Jesus Christus glaubst. Und ich gehe in die evangelische Kirche, ich arbeite im Frauenkreis mit, ich habe zum Heiland gefunden. Du und dein ganzes Haus. Und meine Oma hat mir erzählt, also praktisch, ihre Schwester hat mir erzählt, wie oft ist der Opa ins Haus, in der Wohnung gekommen und sagt, der macht Kinder gehabt. Mutti, hier steht's, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Und ich muss fragen, wer ist noch nicht von meiner Sippe gerettet worden? Verstehst du? Glaub an Gottes Wort, an Gottes Verheißungen, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Gottes Wort ist wahr, was dort geschrieben steht, geht in Erfüllung. Selbst dann, wenn du es nicht mehr erlebst, Gott ist treu. Weil bei Gott gibt es keinen Raum und keine Zeit. Die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Und die Liebe vertreibt jede Furcht, auch jede Zukunftsangst. Auch jetzt, was wird aus dieser Corona-Krise? Durch den Heiligen Geist haben wir einen persönlichen Gott, nicht einen philosophischen Gott, einen lebendigen Heiland. Halleluja, der trägt uns durch dick und dünn, einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Halleluja. Puh, ich bin gesegnet. Auf ihn kann ich mich verlassen. Auf diese Gottheit kann ich mich verlassen. Manche Leute, die sind dagegen. Ja, dreieiniger Gott. Wir könnten auch 10 Götter sein von mir aus. Verstehst du? Ich weiß, Gott ist ein Gott der Vielfalt, der Vielseitigkeit. Der erscheint manchmal so, manchmal so, manchmal so. Ist nur die Maske, die Gott gerade trägt. Die Maske als Jesus, der Sohn Gottes, die Maske als der Heilige Geist, der Tröster und der Maske Gott Vater, der Schöpfer. Verstehst du? Es sind nur verschiedene Masken. Das alles andere, vergiss es. Alles ist nur Stroh, hat der Kirchenvater da gesagt, als er dann diese Doktorarbeit dem Papst vorwies über die Dreieinigkeit. Alles ist nur Stroh. Alles ist nur Stroh. Unsere ganze Erkenntnis, unser ganzes Wissen ist nur Stroh. Wichtig ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auf Gottes Wort ist Verlass. Es sind bewährte Worte, millionenfach auseinandergerissen, millionenfach durchdiskutiert und trotzdem bewährt. sind getestete Worte, geprüfte Worte, bestätigte Worte. Es stimmt, es ist schwarz auf weiß, ich hab's. Der Gott der Bibel, der Gott des Glaubens, ist ein Gott der Hoffnung. Die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, sind immer persönlich. Mein Gott, mein Hirte, mein Vater, mein Schöpfer. Was jetzt für die anderen ist, ist mir wurscht. Ich kümmere mich nicht um die anderen. Wichtig ist, dass ich weiß, mein Gott, mein Erlöser lebt. Ob der Erlöser lebt, weiß ich nicht. Also Gott segnet nur das, was er gesegnet hat. Er segnet nicht die Kirche. Jemand hat mir diese Tage gefragt, ob ich Homosexuelle segne. Er hat gesagt, nee, Gott hat die Homosexuelle, die Schwulen nicht gesegnet. Und warum soll ich sie segnen? Und ich werde niemanden segnen, die Gott nicht gesegnet hat. Ich werde niemanden für niemanden beten, die Gott nicht versprochen hat, dass er sie heilen wird. Ich werde niemanden unterstützen, die nicht im Willen Gottes sind. So, Gott ist immer ein persönlicher Gott. Jeder von uns muss die Verheißungen und die Segnung Gottes selbst persönlich erleben und empfangen und selber abholen. Verstehst du, mit seinem Ausweis? Ich bin das. Die Wunder Gottes an einem selbst müssen offenbar werden. Ja, sie müssen in einem selbst wachsen. Jeder muss für sich selbst verwandelt werden, das Bild Jesu Christi. Ich kann nicht meine Großmutter vorschicken oder meine Frau vorschicken oder meinen Engel vorschicken. Das muss er selber erfahren. Ich bin nicht für meine Engel verantwortlich. Die sind selbst für sich verantwortlich. Jeder Einzelne für sie. Wenn einer gesund werden will, der muss selbst die Medikamente schlucken. Und nicht, wenn sie, sobald sie bitter werden, dem Nachbar abgeben. Habe ich gehabt. Ich habe für eine Schwester, für eine Missionarin in Schad Medikamente hier bei uns in damals in Stuttgart gesammelt und rübergeschickt. Und dann schrieb sie mir, oder Matude, stell mir vor, was die Leute, die Afrikaner machen. Die lutschen die Medikamente, solange sie süß sind, lutschen sie. Und sobald es bitter wird, geben sie dem anderen Leute weiter. Und dann beschweren sie sich bei uns, dass die Medikamente nicht helfen. Die Leute wollen nur das Süßholz vom Evangelium. Verlass dich auf die Worte Gottes. Denn Worte Gottes ist das Bittere. Dieses Bittere, das einem nicht mehr schmeckt. Die Beatles haben gesungen, nur ein bisschen Zucker. Verstehst du, brauchst du für die Medikamente? A little bit of Zucker. Verstehst du? Ein bisschen Süßigkeit. Aber dann kommt das richtige Medikament. Daniel hat sich auf Gott verlassen und er wurde von den Löwen bewahrt. Seine Freunde haben sich auf Gott verlassen, sie wurden von dem Feuer bewahrt. Verlass dich auf Gott. In deiner Situation, egal wie heiklig, wie misslich, wie ungeschickt sie ist, verlass dich auf Gott, auf seine Worte und nicht nur. Und ich möchte sagen, nicht nur auf seine Worte. Hör mir gut zu, erschreck nicht, was ich sage. Du weißt, das ist nur die Bibel gedruckt, von Menschen geschrieben und von Menschen überliefert und von Menschen übersetzt. Ich weiß gar nicht, ob es richtig ist oder falsch ist. Verlass dich auf die Person Gottes und nicht nur auf die Sprüche von irgendjemandem, von einem weisen Mann, der was aufgeschrieben hat. Verlass dich auf Gott, mein Gott, der in meinem Herzen wohnt, mein Jesus, der mich angenommen hat, dessen Kind ich bin. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Nicht die Bibelworte. Für manche Protestanten ist die Bibel der Papst. Ja, unfehlbar. Vergiss es, die Bibel ist fehlbar. Wenn ich jetzt die Bibel, die neuzeitlichen Bibelübersetzungen lese, ich bin entsetzt. Da ist so viel gestrichen in der Bibel, so viel verdreht, so viel entfernt. Das ist, ich muss mal irgendeine Predigt mal halten über die ganze Verstümmelung der Bibel, was heutzutage ist. Schon der Martin Luther hat schon überall, wo das Gesetz war, das Gesetz ganz schön entfernt, weil er das nicht glauben wollte. Und schon beim Luther hat es angefangen. Und so geht es wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Diese ganzen Wahrheiten der Bibel werden entfernt. Der Antichrist, der falsche Prophet, das ist an manchen Bibelübersetzungen entfernt. Vor allem ökumenische Übersetzungen, wo man sagen könnte, das könnte das und das und das und jenes sein. Ja, auf Gott selbst ist Verlass. Nicht nur auf die Bibel. Die Leute haben vor der Zeit von Abraham, vor Israel, sogar sie haben zur Zeit von Esra noch nicht einmal die Bibel gehabt. Aber die Leute haben an Gott geglaubt. David hat an Gott geglaubt, obwohl er keine Bibel zu der Zeit noch hatte. Er ist ewig. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte sind zuverlässig und sicher und sie werden nicht vergehen. Auf Gottes Verheißungen, auf seinen Bund kannst du dich verlassen. Es bleibt ewig. Es besiegelt durch das Blut Jesu Christi auf Golgatha. Halleluja. Gott ist der unabänderliche. Jesus ist dieser ewige, derselbe, gestern, heute und auch morgen der gleiche, der zuverlässige. Für mich ist Gott sein Wort, was er uns sagt durch den Heiligen Geist, zuverlässig. Es ist wahr. Und sein Wort, auch die Bibel, ich habe schon oft Probleme. Und ich habe, muss ich ehrlich sagen, mit den vielen Bibelübersetzungen, ich habe zu Hause bestimmt 80 Übersetzungen verschiedener Sprache und von verschiedenen Bearbeitungen und so weiter, Übersetzungen der Bibel. Und ich muss fragen, ja, wer hat jetzt recht? Verstehe ich da manchmal bei den verschiedenen Übersetzungen? Es gibt so viele Übersetzungen. Ist alles nur Verdeutschung. Diese Originalsprache, wo ist die Originalsprache? Ganz wenig. Ich habe eine Übersetzung in Aramäisch der Evangelien, da bin ich übersetzt, das klingt total anders. Und seitdem ich in Aramäisch diese Übersetzung lese, bin ich erstaunt. Die Evangelien verstehe ich total anders, als was die Leute heutzutage verstehen. Und wenn du in Hebräisch, und selbst in Hebräisch, Gott spricht nicht in Hebräisch, spricht nicht Lateinisch oder Griechisch, Gott spricht im Heiligen Geist, Lob und Dank. Halleluja. Und es wurde von Menschen geschrieben, aber getrieben vom Heiligen Geist. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann nur im Geist verstanden werden. Nur. So, die Worte Gottes. In der Bibel finde ich die Reden Gottes, wie Gott zu Menschen geredet hat, wie er seine Gedanken mitgeteilt hat, seinen Willen offenbart hat, seine Absichten und Pläne kundgetan hat. In der Bibel, ja, da finde ich so viele Gedanken beschrieben und dann denke ich nur, ja, das, was du damals gesagt hast, dem und dem, das sagst auch mir. Dem Demütigen schenke ich Gnade. Wie Gott damals mit den Menschen geredet hat, im Traum, in Vision oder wie auch immer, in der Führung, in der Bewahrung und so weiter. Das macht er auch heute noch. Er ist derselbe Gott. Und ich finde plötzlich, ja, so zuverlässig. Er gibt meinem Geist Zeugnis, das ist die Wahrheit. Die Leute fragen immer, was ist die Wahrheit? Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erfahren, wenn der Heilige Geist kommt. Ohne den Heiligen Geist wirst du nur Mist erfahren. Keine Wahrheit. Kannst noch so viel studieren. Gott spricht durch seine Propheten, durch die Arbeit, die du tust und es geschieht durch das, was dir vor der Hand kommt, wird sich offenbart. Gott hat seine eigenen Informationsträger, in aller Liebe, seine eigenen Informationsträger, seine eigenen Kanäle, seine eigene Infrastruktur. Gott wirkt in der Welt durch die Gemeinde, durch den Bruder, Schwester. Da rempelt dich jemand an und sagt, hast du es gehört? Nee, was war's? Und dann erzählt er dir was vielleicht. Und er sagt, ja, das war, sowas habe ich auch vor 3 Wochen erlebt. Und sowas ist mir auch passiert. Ja, und plötzlich identifizierst du dich mit einer bestimmten Situation. Alles Wahre und Göttliche kommt von Gott selbst. Gott stößt dich mit der Nase auf das Problem selbst hin. Gottes Wort ist wahr. Auf allen Gebieten. Alles, was Gott tut, das ist die Wahrheit. Ganz schnell noch, ich will noch ein paar Gedanken über die Standfestigkeit, Haltfestigkeit und Sicherheit des Wortes Gottes herausstellen. In Hesekiel Kapitel 26, da wird über die Stadt Tyrus etwas vorausgesagt. Die Stadt Tyrus war einer der großen Handelshäfen dieser Welt, diese Phönizier, das Zentrum der Phönizier. Und es, in der Bibel wird es prophetisch ein bisschen anders gedeutet auch noch. Es war ein Teil auf dem Festland damals und zum anderen Teil eine vorgelagerte Insel. Und da passierte etwas, was dieser Prophet Hesekiel weissagt. Und hör mal, wenn Gott etwas sagt, das stimmt, das geht hundertprozentig in Erfüllung. Und dieser Prophet Hesekiel sagt in Kapitel 26, du Tyrus, Tyrus soll vom babylonischen König belagert werden. Tyrus, Hesekiel Kapitel 26, Vers 7. Und es wurde belagert, es wurde geweissagt. Und dann in Vers 12, wir lesen, die Steine, das Bauholz und das und so weiter, das Stadt sollte ins Meer geschüttet werden. Wer könne sich das gedacht haben und ausgemalt und ausgedacht hätte? Gott hatte gewusst, was alles passiert, Jahrhunderte vorher, bevor das passierte. Der Standort der Stadt sollte als kahler Felsenblock zurückbleiben und so weiter. Und Fischer sollten ihre Netze darauf ausbreiten. Hesekiel Kapitel 26, Vers 14, du siehst, exakt geht es aus Erfüllung. Bis heute ist der Felsen, wo die Stadt Tyrus war, ein kahler Felsen. Fischer trocknen ihre Netze aus. Die Stadt sollte nie wieder aufgebaut werden, Vers 14, Hesekiel 26. Und aus der Geschichtsschreibung wissen wir, was da tatsächlich passierte mit dieser großen Stadt. Nebukadnezar belagerte die Stadt etwa 13 Jahre lang. Hat sich gewundert, wieso und weshalb. Und von dieser endgültigen, oder vor dem endgültigen Sturz brachten die Bewohner Hab und Gut von der vom Land auf der vorgelagerten Insel und sie haben weiter existiert, Jahrhunderte später. Dann kommt 200 Jahre später Alexander der Große, 332, und er war nicht imstande, die Inselstadt einzunehmen. Was macht er? Er schabt allen Schutt und alles von diesem Felsen weg und wirft es in den Meer und baut da seinen Damm und erobert so die Stadt. Exakt wie die Bibel gesagt hat, du wirst ein kahler Felsen werden. Weißt du, was Gott sagt, geht exakt in Erfüllung. Prophetisch, damals, gestern und auch heute. Und Alexander hat hier diesen Damm gebaut und bediente die Ruinen, den Schutt der Stadt und so weiter, um die Stadt zu erobern. Und die Stadt wurde erobert. Genauso wie Gott vorausgesagt hat, Hesekiel 26, Vers 14. Und ich werde dich zum kahlen Felsen machen, zu einer Trockenplatz für Netze der Fischer. Im gleichen Zeitraum gibt Gott aber eine andere Prophezeiung und so weiter über die Stadt Sidon. Und im Sidon wird viel Blut fließen, bis heute. Das ist die Stadt Beirut heute in Libanon. Da fließt immer noch Blut. Ja, genau, das sind die Nachbarstädte, nur ein paar Kilometer entfernt. Gottes Wort geht in Erfüllung. Wenn Gott etwas sagt, das stimmt, du kannst wirklich glauben. Gott ist glaubwürdig. Und ich möchte, dass du das einfach akzeptierst heute von dieser Andacht, dass du mit nach Hause gehst und sagst, ich nehme die Botschaft Gottes mit nach Hause, was Gott mir persönlich zugesagt hat. Das wird in Erfüllung gehen. Glaubt oder glaubt nicht, mir ist vollkommen egal. Ja. Noch ganz schnell. 4. Mose 13, Vers 31. Die Kundschafter kamen zurück vom gelobten Land. Sie haben das Land erkundigt. Und dann, ja, die haben gesagt, das Land ist wunderbar, herrlich, fantastisch. Und da waren 10 Leute, die haben gesagt, wir können das Land nicht einnehmen. Da gibt's Riesenprobleme. Wir schaffen es nicht. Und da waren 2, Josua und Kaleb. Und die haben gesagt, wir können es. Wir werden diese Riesen wie Brot fressen. Und die haben es erlebt, als sie selber sich verstecken mussten bei der Hure Rahab in Jericho. Von denen ist der Schutzgeist gewichen. Von der Welt ist im Augenblick der Schutzgeist gewichen, Leute. Schaut euch an. Schaut euch an, liest, hört die Nachrichten, hört die Corona-Dicker, was tagtäglich kommt. Der Schutzgeist ist gewichen. Sie hatten alle im Land Kanaan das Gleiche gesehen und erlebt und so weiter. Aber nur 2 konnten glauben, Gott kann die Riesen uns in unsere Hand geben. Gott kann die Probleme lösen. Gott ist ein mächtiger Gott. Halleluja. 2 Männer in dieser Generation. Gottes Zusagen an dich bleiben. Ich habe mal einen Vortrag gehalten in der Klosterabtei in Münster-Schwarzach, etwa 30 Kilometer von Würzburg östlich entfernt, in einem Rahmen von einem Kursilio-Dienst, also Glaubenskurs für Ordensleute, katholische Ordensleute und so weiter. Und da waren so Zettel, Gebetsmotivation und Gebetsmaterial da, und die habe ich alles zusammengeholt und habe mit nach Hause genommen und habe da etwas zusammengestellt, das ich euch gerne mitgeben möchte oder euch gerne sagen möchte. Weißt du, was die Mönche da gebetet haben, was so in ihrem Gebetsrhythmus war, das hat mir so, war ein Segen. Vor vielen Jahren auf meiner Facebook-Seite sind diese Gebete auch enthalten, und da heißt es, und ich habe zusammengestellt und ein bisschen bearbeitet, so in manchen Stellen ist die Maria zu hoch gehoben, verstehst du, die habe ich ein bisschen runtergeholt, denn die war auch ein sterblicher Mensch, so wie wir alle miteinander sind. Und da heißt es unter anderem, Gott, der Herr, sagt zu dir. Und das ist, Gott, der Herr, sagt zu mir, ganz persönlich, Gott, der Herr, sagt zu dir, ich war, bevor du warst, ich war, als du wurdest, ich habe dich gewollt, auch wenn deine Eltern dich abgelehnt haben, wurscht, so ich habe bei dir, ja, ich bin bei dir, sei du da bist, und ich schenke dir die Fülle meiner Kraft. Gott, der Herr, sagt zu dir, immer wieder so diese Gebete, das haben sie proklamiert, nicht nur gesagt, lieber Gott, mach das und schaff das und wirk das und so weiter. Nein, Gott sagt zu dir, und hör, was Gott zu dir sagt. Ob du das glaubst oder nicht, wenn du es nicht glaubst, lass es bleiben. Gott sagt zu dir, ich brauche dir meinen, und ich hauche dir meinen Geist ein, ich umhülle dich mit meinem Mantel, meiner Liebe, ich gab dir alles, was du zum Leben notwendig hast. Ich bin bei dir, Licht und Weg, ich bin bei dir, dieses Ich Bin, Gott ist mit mir, ich bin bei dir, sei du fühlst und empfindest, ich bin bei dir, sei du dich bewegen kannst, Halleluja, ich bin bei dir, bei dir, seitdem du lachst. Ich bin bei dir, seitdem du hörst und sprichst. Ich bin bei dir und ich sorge für dich. Ich bin bei dir. So beten diese Mönche dort in dieser Abtei. Und ich habe gefragt, darf ich das veröffentlichen? Die sagten, gerne, mach das. Das machen wir jeden Tag. So, ich bin bei dir, wenn du Kummer, wenn dich Kummer drückt, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast und dich Schmerzen plagen. Und Gott sagt zu dir, ich bin bei dir, wenn du im Dunkeln bist. Ich bin bei dir, wenn du blind und gebrechlich bist. Ich schenke dir Heilung und Licht und Halt. Ich bin bei dir und mache dich frei und lindere deine Schmerzen. Gott ist bei mir. Proklamiere das. Gott, du bist bei mir. Hast du das hier gesagt, den Mönchen dort in der Abtei? Ich dachte, ich diene ihnen, die haben mir mehr gedient durch ihre da Meditationen. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir, spricht der Herr, dein Gott. Bei jedem neuen Morgen, an jedem deiner Tage. Ich bin bei dir, wenn du dich freust und du glücklich bist. Ich bin bei dir, ja, ich bin bei dir an jedem Abend. Und wenn du dich ruhst und mich ruhst in der Nacht, ich bin bei dir. Und Gott sagt zu dir, zu mir, zu dir persönlich, zu uns persönlich, ich bin bei dir, wenn du Ruhe und Frieden suchst und die hast nicht in dieser Welt. Ich bin bei dir und wache alle Zeit über dich. Ich bin bei dir in jeder Not. Ich bin bei dir in deinem Tod. Halleluja, in meinem Tod, in meiner Sterbestunde ist der Herr bei mir. Ich bin bei dir, sagt der Herr, wenn du vor mir stehst. Ich bin bei dir, wenn, ja, bei dir und halte dich. Ich erwarte dich. Und bereite dir eine Wohnung. Ich bin bei dir, spricht der Herr. Das sind ihre Gebete gewesen. Wahrscheinlich von jedem Mönch ein eigenes Gebet, was Gott zu ihm persönlich sagt. Ich bin bei dir, dein Schöpfer, dein Vater, deine Mutter. Ich bin bei dir und um dich und behüte dich. Ich sorge um dich wie ein Vater, wie eine Mutter. So gut können die nicht einmal für mich sorgen und so weiter. Und viele sind nicht mehr da. Ich bin bei dir und sorge um dich, mein Kind. Ich, der ewige Gott, bin bei dir und auf deinen Wegen in der Ewigkeit. Ich bin bei dir. Auf Gott kann ich mich verlassen. Halleluja. Ich bin bei dir. Preis Gott, spricht es immer wieder nach. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir, wenn du in den Tod gehst. Ich bin bei dir, wenn du ja nichts mehr hast, wenn du nichts mehr kannst. Ich bin bei dir, spricht der Herr. Ich bin bei dir, dein Schöpfer, dein Gott. Alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei dir. Halleluja. Mehr brauche ich doch nicht. Was brauche ich noch mehr? Eine bessere Versicherung, eine bessere Zusage. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Halleluja. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns hier durch diese Mönche dort von dieser Abtei so viel Trost und so viel Hoffnung gibst. Du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und wir sagen Amen. Preis Gott.